Ja, die Zeit geht so schnell, ist schon die letzte Stunde. Und eigentlich ist die letzte Stunde etwas leichter zu halten. Wir sind schon alle ein bisschen warm geworden und kennen uns einander ein bisschen, macht sich so bekannt, immer näher. Und nur, ich muss ehrlich bekennen, ich hatte nicht so viel Zeit, mich zu dieser zweiten Botschaft vorzubereiten. Und es ist ein bisschen so aus Notsituationen entstanden, dass ich auch diese zweite Botschaft mache. Und ich dachte, ihr hilft mir mit. Ihr macht auch Erfahrungen und jeder von uns macht Erfahrungen. Und ich dachte, dass ich vielleicht einige Erfahrungen weitergeben kann. Und macht euch mal Gedanken, es ist so ein Thema Kommunikation in Krisenzeiten. Und ich habe mich heute Morgen so gewundert, wie interessant, wie Gott so führt. Eigentlich so dieses ich nehme mal. Wenn, wir haben heute zugehört, Konfliktlösungen in der Ehe und eigentlich, wenn Konflikte nicht gelöst werden, kann es noch tiefer kommen, vielleicht zu Krisen. Und eine Krise kann manchmal zu einem Stocken führen, dass Worte fehlen, wo die Kommunikation auf einmal aufhört. Und dann ist jetzt ganz wichtig, wie kommt man da raus? Und wie handelt man richtig? Es ist so ganz, ganz wichtig, einen Ausweg zu finden. Einen Weg oder auch, wenn man als Seelsorger manchmal in solch einer Situation ist, wo du helfen musst. Und da kommt es manchmal so auf jedes Wort an. Und, aber es ist so gut, wenn man dann Erfahrungen hat, wenn man aus Erfahrung sagen kann. Und als Bruder Valentin mich angerufen hat und wir so über einiges geredet haben, und ich habe ihm gesagt, weißt du, eigentlich haben wir schon mit meiner Frau gedankt, dass so ein Fall gekommen ist, dass wir jetzt die andere verstehen. Und dann dachte ich, Mensch, das ist wahrscheinlich ein Thema. So, Krisenzeiten, Kommunikation, wie handelt man richtig? Und erstmal lasst uns Gedanken machen. Krisenzeit ist eine Gefahr, eine gefährliche Zeit. Weil es ist manchmal so eine Abwärtsspirale. Wenn man nicht Ausweg findet, dann geht es noch ein Stück tiefer. Und es ist ganz wichtig, dass man rechtzeitig Stopp macht und eine Gelegenheit findet, Lichtblicke findet, Auswege, wie man rauskommt. Und manchmal kann eine Krise sogar zu einem weit besseren Niveau führen in späteren Zeiten, wo man so einen Grund hat. Arten von Krisen. Jetzt lasst uns mal Gedanken machen. Welche Arten gibt es? Ihr habt bestimmt so einiges schon hinter euch, vielleicht jetzt die schon ein paar Jahre hinter euch habt. Krankheit. Ja, Krankheit. Auf jeden Fall die Ehe, die kommt sozusagen aus ihrem Gleichgewicht. Ja. Oh. Ja, natürlich. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir das nicht. Aber das ist, wenn man überfordert wird, klar. Ja. Kindererziehung und manchmal, wenn du nicht mal mit deiner Weisheit am Ende bist, ja, kann, wenn beide ratlos sind. Aber noch. Ja, Missverständnisse, das eher erstmal noch Konflikte, ja. Ich habe. Ja. Das ist, ja, auf jeden Fall geistliche Seelennöte, wo man irgendwie vielleicht irgendwo versagt hat. Und es ist ja so, dass Krisensituation ist immer ein Resultat. Das hat immer Ursachen. Und es ist ganz wichtig, dass man die Ursache findet. Und wenn man die Ursache findet, dann hat man schon den Hebel, um rauszukommen. Oft sucht man auf falscher Stelle. Zum Beispiel, wir hatten vor ein paar Jahren Probleme mit dem Auto. Also gibst Gas, stuckert's. Also wenn normal, ganz eben, ging das ganz normal. Und ohne starke Beschleunigung, sobald man stärker Gas drückt, als ob die Bremse hinten da einschaltet. Also, und 2 Jahre suchten wir den Fehler. Das war schon, wir wussten nicht, was man da macht. In so einem Zustand kannst du das Auto nicht verkaufen, kriegst nichts. Und jetzt ein anderes Auto zu kaufen, hat man kein Geld. Und so plagten wir uns rum. Und wir haben so lange an falscher Stelle gesucht. Mein Bruder ist Kfz-Mechaniker. Wir haben alles eigentlich Mögliche versucht. Und dann war ein anderer Bruder, der auch so eine ähnliche Erfahrung machte, gab einen Tipp. Und wir haben es ausprobiert. War ganz einfach, den Kabelbaum ausgetauscht. Oh, 5 Minuten. Und ich dachte, 2 Jahre. Habe ich mich geplagt. Und so ist es, wenn man findet die Stelle oder die Ursache, dann kann man wirklich eine Krise lösen. Ja, aber ich habe so an diese mögliche Krise gedacht, weil das bei uns so eingetreten ist. Und ich darf da wirklich aus Erfahrung sprechen. Unser erstes Kind ist gestorben, nicht lange nach der Geburt. Und wir freuten uns so auf das Kind. Und alles war vorbereitet. Das erste Kind, ihr habt ja die meisten wahrscheinlich auch schon Kinder. Und wer freut sich am meisten? Natürlich die Frau. Und auf einmal ist das Kind tot. Und diese Freude, die man hätte, wenn man jetzt abholt, ja, die Frau zum Krankenhaus, das war eher eine größte Trauer gewesen. Und diese viele Tränen und dieses Nicht-Verstehen, was will Gott damit und warum jetzt gerade sowas? Und wisst ihr, und nach und nach hat meine Frau angefangen, sich zu verschließen. Und die Kommunikation, kann man sagen, kam in Stocken. Und ich war auch überfordert. Ich habe ja auch getrauert. Aber ich sehe, ich muss meiner Frau helfen. Und dann tat ich eigentlich das Falsche. Ich versuchte, das kleinzureden oder irgendwie abzulenken. Und das hat sie immer mehr verletzt, dass ich jetzt irgendwie das gar nicht zu Herzen nehme, diesen Fall. Und das dauerte einen ganzen Monat lang, dass sie so fast in Depression war. Und wisst ihr, da hört eigentlich die Kommunikation, Bruder Walfried hat ja gestern auf drei Ebenen, ja. Man hat weder so richtig auf seelischer Ebene, noch auf geistiger und leiblicher. Alles war irgendwie in Stocken gekommen. Und dann hat eine Schwester, die ihren Sohn verloren hat, die hat meiner Frau ein Büchlein gegeben. Von Spurgeon, Lichtblicke für Trauerfälle. Und meine Frau macht auf und liest ein paar Sätze. Und das waren eigentlich Antworten auf die Gebete. Und auf einmal ein Satz aus diesem Buch hat tief sie berührt. Auf einmal, ja, das war so wie eine Mauer da und auf einmal hat das durchgebrochen und die fing an zu lesen. Auf einmal konnte sie wieder weinen. Und auf einmal konnte sie wieder reden. Und dann auf einmal konnte sie wieder Gott verstehen. Und Gott vertrauen. Und wisst ihr, danach ist sie aus dieser Krise rausgekommen, viel stärker, viel reifer. Und deshalb, jede Krise, die kommt, ist eine Prüfungszeit. Aber jede Krise hat in sich ein Potenzial, das man nie unterschätzen darf. Und deshalb möchte ich euch einfach sagen, wenn ihr noch keine Krisen hattet, habt keine Angst. Egal was kommt, Jesus lebt. Und Jesus liebt uns. Und wir werden merken, wenn wir so einiges weiter noch betrachten, dass Gott eigentlich wirklich Gedanken des Friedens hat. Jetzt, es wurde auch gesagt, Ehepartner wird krank. Und wisst ihr, es ist wieder, wo ich aus Erfahrung reden kann, gerade vor der Ausreise nach Deutschland oder kann man sagen, erstmal noch ein Jahr vorher oder zwei Jahre erstmal vorher, so eins nach dem anderen kam einiges auf uns zu oder auf mich zu, wo meine gute Gesundheit eigentlich zerbrach. Und dann Dezember 89, vom 1. Dezember bis, kann man sagen, 27. April nächstes Jahres, war ich sehr schwer krank. Und das wurde immer schlimmer. Ich dachte so, ich muss sterben. Und eigentlich letzte 4 Monate vor der Ausreise, da konnte ich kaum aufstehen. Und stellt euch vor, was das für meine Frau bedeutete. Im 22. Januar kam unsere zweite Tochter zur Welt und ich war da ganz krank. Also ich konnte weder helfen noch beistehen. Und diese ganze Vorbereitungen zur Reise, das war alles auf der Schulter meiner Frau. Und ich als eigentlich die Stütze, ich war eher ein Klotz am Bein. So war es. Und den letzten Tag vor der Ausreise hat Gott mich geheilt. Auf einmal kam das Wunder, wo ich auf einmal aufstand und es ging mir. Und es war gut, obwohl ich körperlich natürlich schwach war. Ich wusste nicht, woher die Kraft ist. Aber das Interessante, dass Gott alles so vorbereitet hat. Und hier in Deutschland, die Gemeinde in Herford, da wurde auch bekannt gegeben, dass ein kranker Bruder kommt. Und die Gemeinde hatte für mich gebetet. Und ich war so dankbar, ich kannte noch keinen. Aber ich, als ich dann gesund kam in die Gemeinde, ich war, wie man sagt, so wie im Himmel. Und die Leute waren für mich wie alle wie eigen schon. Weil ich wusste, sie haben für mich gebetet. Und diese Krise, die ich so hatte, diese Ausweglosigkeit, diese vielen Gebete und dieses Suchen. Und wisst ihr, ich versuchte, mein Leben zu reinigen. Wo ich konnte, ich habe meiner Frau alles möglich von A bis Z bekannt und gedacht, vielleicht darin liegt, wo ist vielleicht eine Sünde. Und Gott hat mich so gründlich durchgerüttelt, kann man sagen. Und ich bin, wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin Gott so dankbar dafür, dass Gott mir diese Zeit geschenkt hat. Aber ich möchte diese Zeit nicht missen, ja? Aber ich möchte, ehrlich gesagt, diese Zeit nicht wiederholen. Es ist so, ja, egal, wir sind Menschen, aber immer wieder, wenn irgendwie etwas kam, dann hat man immer sich erinnert an die Zeit, wo die Hand Gottes einem auf einmal aufgehoben hat. Und das ist so schön. So, wenn mal jemand krank wird, habt keine Angst. Jesus lebt. Und es wurde auch gesagt, Ehepartner wird arbeitslos. Manchmal ist es so, dass so eine Krise, die vielleicht nicht so besonders groß scheint, zu tieferen Problemen führen kann. Man ist ja auf gewisses Einkommen richtig angewiesen und man hat vielleicht schon ein Haus gekauft und dann auf einmal das Einkommen ist nicht da. So eine Finanzkrise folgt und das zieht mit sich so viel anderes. Und man hat sich gewöhnt, vielleicht schon Geld auszugeben oder ja. Und dann auf einmal kannst du nicht mehr. Und der eine Ehepartner denkt, oh, darauf könnte man verzichten. Und ja, das kann auch wieder zu Konflikten führen. Und wisst ihr, aber auch da kann man wieder zu unserem großen Heiland kommen, der auch da Auswege hat. Und wisst ihr, ich denke, eine der allergrößten Krisen, die es gibt, wenn Gemeindekrisen kommen. Und wenn es so weit geht, dass Gemeinden zerbrechen. Und wenn der Riss vielleicht mitten durch die Ehe geht, das ist noch das Schlimmste. Und darüber will ich nicht viel sagen, vielleicht zum Schluss ein bisschen, aber auch da kann vielleicht selbst Gemeinde Pforzheim ein Liedchen singen, Gemeinde Herford. Oder wenn man jetzt zurückschaut und welche Gemeinde ging nicht durch Nöte. Aber Gott hat immer noch ausgeholfen. Wisst ihr? Gott hat noch immer ausgeholfen, weil es ist seine Gemeinde. Und das ist so schön, wenn man aufschauen kann und sagen, Herr, besonders wisst ihr, Geschwister, wenn man Verantwortung trägt, dann ist es nicht nur doppelt schwer, nicht nur dreifach schwer. Ich weiß nicht, wie man das, in welchem Fach das sagen kann, 10-fach, 15-fach. Diese Verantwortung vor Gott, die ist unendlich groß und es sind Seelen, Und wie schön ist es, wenn man sagen kann, Heiland, Jesus, du bist ja der Heiland deines Leibes. Du bist doch der Herr. Es ist doch deine Hand, die helfen kann. Gib mir Weisheit. Und wenn es notwendig ist, gib mir ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Wir haben das heute gehört. Ein rechtes Wort zur rechten Zeit ist so wichtig. Rechte Entscheidung zur rechten Zeit ist so wichtig. Ich habe kürzlich gelesen, ein Schiedsrichter, der hat so einen Vortrag gehalten, dann sagt er, wenn du nicht pfeifst, dann pfeifen andere. Und das ist so. Wenn der Schiedsrichter nicht rechtzeitig eingreift, dann kann das Spiel im Chaos landen. Und eine Entscheidung oder ein Wort zur rechten Zeit ist so wichtig. Und da kann auch die rechte Hand Gottes helfen. Jetzt, wenn ein Kind in die Welt geht, wisst ihr, einmal hat mein Kollege, der auch gläubig war, der hatte 12 Kinder, ein ganz lieber Mensch. Wir haben oft mit ihm gesprochen, der ging in eine andere Gemeinde und hatte manchmal Fragen. Kommt, naja Helmut, wie verstehst du diese Bibelstelle oder diese Bibelstelle? Aber wir haben nie gestritten. Und das ist ganz wichtig, dass man nie um Worte streitet. Das kann man lassen. Und er hat mir gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, sagt er, der größte Schmerz, das ein Elternherz tragen kann, das ist, wenn die Kinder in die Welt gehen. Und bei ihm war das so der Fall. Und damals konnte ich ihn nicht verstehen. Ich konnte ihn so bejahen, ja, das ist wirklich schwer. Aber so seit gewisser Zeit haben wir auch Probleme. Und unser Sohn kommt zwar, aber ja, immer wieder, das ist diese Not, ja. Und wisst ihr, was macht man jetzt? Das ist eine ganz schwierige Krise. Und dann kommt alles auch ins Stocken. Und dann gehen wir abends ins Bett und starren in die Decke. Und Worte fehlen. Und ich weiß, jetzt müsste man irgendwie ein Wort sagen, wenn es gerade manchmal vielleicht so ein bisschen, manchmal könnte man zu rechter Zeit noch irgendwie eingreifen oder ein bisschen vielleicht Druck machen. Und dieser Druck ist vielleicht nicht das Richtige. Und jemand kann seine Emotionen nicht halten und dann kommt ein Wort nicht aus Liebe, sondern aus irgendeiner Emotion. Und das ist dann falsch. Und wir haben dann so das durchgeprüft und dann habe ich gesagt, weißt du was? Eigentlich ist doch was Gutes dabei. Jetzt kann ich so richtig die Brüder und Schwestern richtig verstehen, denen es ähnlich geht. Und ich kann anders beten. Ja, und wisst ihr, Gebete brauchen wir alle. Besonders wenn jemand in Not ist. Dann, wenn vielleicht wirklich die Ehe sozusagen nicht nur in eine Krise oder in eine ganz schwere Krise ist, sondern wenn jemand von den Ehepartnern untreu wird. Zum Glück hat Gott uns bewahrt. Da bin ich so gut dankbar dafür, dass Gott uns Gnade darin geschenkt hat, dass wir einander treu sein dürfen, einander lieben. Aber es gibt es auch. Und auch da gibt es Auswege. Und da hilft nur vergebende Liebe. Aber da hilft eigentlich auch nur, dass beide suchen Ursachen und Auswege. Ich werde da nicht weiter eingehen. Es ist eigentlich, das würde zu weit gehen. Und jetzt noch eins, es wurde auch genannt, wenn jemand im Glauben in eine Krise kommt und das so weit geht, dass er im Glauben Schiffbruch erleidet. Ja, wir haben jetzt einiges, ich habe hier 7 Ursachen oder 7 Arten, aber es gibt ganz bestimmt mehrere. Aber jetzt lasst uns ein wenig mal schauen, welche Fragen entstehen bei einer Krise. Und dann, was kann man wirklich machen, wenn eine Krise kommt? Wie kann man sich durchprüfen? Und zum Beispiel auch bei einem Sterbefall, welche Hilfe man finden kann. Dann wollen wir einige Lichtblicke finden und auch Auswege und was man dann wirklich machen kann. Und jetzt erstmal habe ich so nachgedacht, wie oft waren die Psalmisten in Not. Und in diesen Nöten, in diesen, kann man sagen, Krisen, entstanden die besten Psalme. Und aber erstmal hier, ich habe so ein Bild gesehen, Ausweg aus der Krise, also Weg. Eine Straße, die so heißt. Und wo gibt es diesen Weg? Und wenn jetzt eine Krise da ist, wie wichtig ist, dass man das rechtzeitig Stopp macht. Und ich denke, da unten dieses Bild, das zeigt wirklich bildhaft, wie doch auf einmal weitere Schäden aufgehalten werden können, wenn man rechtzeitig eingreift. Und liebe Seele, es gibt auch verborgene, unsichtbare Krisen, die keiner sieht. Und liebe Seele, wenn du vielleicht in Not bist jetzt, dann hat Gott vielleicht für dich jetzt auch ein bisschen Lichtblicke oder einen Ausweg oder einen kleinen Rezept, wo es dir zur Hilfe sein kann. Und jetzt, der Psalmist in Not, das war Asaf, im Psalm 77, wenn man so die Verse voranliest, wie er sagt, du hältst mich wach, ja, dass ich nicht schlafen kann, mein Geist muss forschen. Ist denn keine Hilfe mehr? Und er prüft sich durch und fragt und sucht und betet. Und bis er zu diesem 11. Vers kommt, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Und das soll jedem wirklich ein Lichtblick sein. Die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Und wenn man noch weiß, dass er will ändern, dann wird es wirklich, können wir selber auch so beten. Und jemand hat gesagt, ein Bruder, der sagte, Wenn jemand in Depression ist, dann ist der beste Ausweg, ihn einzusperren und ihm eine Psalmkur machen, dass er Psalme durchliest. Und wenn er richtig gründlich das macht, dann muss die Depression weichen. Weil diese Gebete in den Psalmen, wenn man innerlich mitbetet, dann kannst du einfach nicht im Loch bleiben. Du kannst einfach nicht, weil das zieht dich raus. Und das Wort Gottes ist eine Kraft, die wirklich die Seele einfach rauszieht. Und die Hand Gottes, die ist stark, die ist noch nie zu kurz geworden, auch nie zu schwach. Und jetzt lass uns mal einige Fragen betrachten, die sich eine Seele ganz bestimmt stellt. Warum geschieht das ausgerechnet mit mir? Und wann kommt das? Diese Frage. Ganz bestimmt, wenn ein Mensch so ein bisschen Selbstmitleid hat. Und dann, warum lässt Gott das zu? Und die Gefahr ist, wenn der Mensch so denkt und nicht gestoppt wird, dass er sich vielleicht gegen Gott auflehnt und sich an Gott ärgert. Und Jesus sagte, selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Und da in dieser Phase ist wirklich gefährlich, weiterzudenken. Und dann natürlich die Frage, warum greift Gott nicht ein? Und das war auch bei mir, als damals ich so krank war, dann dachte ich, die Ausreise ist schon so nahe und ich muss ja noch irgendwie auf die Beine kommen, warum greift Gott nicht ein? Und dann kommt es immer näher und dann war schon die letzte Woche und ich versuchte so 20 Minuten am Tag aufzustehen und dann 25, dann für 5 Minuten rausgehen, kurz, kleinen Spaziergang schnell rein und dann fing es mir wirklich so schlecht zu werden, dunkel vor den Augen, ich lege mich schnell hin, dann versuche ich nächsten Tag doch mich überwinden und vielleicht halbe Stunde aufzustehen und auf einmal dann letzte Woche habe ich ein bisschen übertrieben und dann wurde es mir so schlecht, dann konnte ich gar nicht mehr aufstehen. Jetzt lege ich ganz platt da und denke, warum greift Gott nicht ein? Der Himmel ist wie Erz und alle Gebete umsonst und so lag ich platt da. Aber das Schöne dabei, Gott kommt nie zu spät und das ist eigentlich auch, was ich so mitgeben kann, also aus Erfahrung. Wenn du von Herzen Gott vertraust, du kannst wissen, Gott kommt nie zu spät. Ja. Dann die Frage, wodurch entstand die Krise? Das ist das Richtige. Nicht warum, sondern was sind denn die Ursachen? Kann man diese Ursachen vielleicht wirklich ändern oder finden, ist eine persönliche Sünde im Spiel. Es ist ganz wichtig, dass meistens haben ja Krisen Ursachen. Und wenn man Ursache findet, dann kann man wirklich helfen. Und was macht man, wenn Sünde wirklich da ist? Wenn man sich durchgeprüft hat und vielleicht eine Sünde gefunden hat, dann ist ja das Beste, dass man einfach nicht nur, ich müsste das vielleicht jemand sagen oder zu Gott kommen. Wisst ihr, da muss man gleich wirklich ganz hart dran gehen. Ganz hart. Man muss die Axt wirklich an die Wurzel legen, ja? An die Wurzel. Und auswurzeln die Sünde. Unbarmherzig auswurzeln. Unbarmherzig zu sich selber. Und das ist die allerbeste Lösung. Und tiefe Buße und richtig Traurigkeit darüber, echte Reue. Und wenn es notwendig ist, wenn Gott aufs Herz legt, dann auch bekennen dem Ehepartner. Und ja, und wisst ihr, dann ist man frei und ist wunderbar eigentlich, diese Erfahrung wird einem eigentlich wirklich dann bewahren vor weiteren Krisen. Oder ist vielleicht eine Vernachlässigung meiner Pflicht im Spiel? Auch so eine Frage. Irgendwie, wie auch Bruder Walfried schon gestern das Thema hatte, wo irgendwo Unterlassungen stattfinden, können auch Krisen kommen, dann ist ein Fremdverschulden die Ursache. Und ihr habt gemerkt, dass ich das nicht am Anfang gesetzt habe, ja? Fremdverschulden kann sein. Aber der Mensch, der sucht zuerst irgendwo anders, ne? Den Splitter beim anderen oder irgendwo. Aber besser zuerst immer von sich. Und dann erst beim anderen. Auch falls in den Ehen, nicht beim Ehepartner, zuerst bei sich suchen. Und wenn da 5% Schuld ist, auch sie wirklich sozusagen auswurzeln. Dann kann es medizinisch gelöst werden. Ich habe das einfach mit dazu genommen. Manchmal kann vielleicht kleine Abhilfe auch schon, da hat eine Schwester gesagt, die war so richtig so in einer, körpermäßig so, wusste nicht, was mit ihr los war. Und dann hatte ein Spezialist gesagt, ja, du hast Kalziummangel. Und dann hat ihr dieses Kalziummangel, die hat das dann ganz einfach ersetzt. Aus muss man gar nicht zur Apotheke gehen und ging es ihr sofort besser. Aber das Bessere ist, wenn man jetzt göttliche Hilfe sucht. Aber jetzt noch ein Punkt, gibt es vielleicht okkulte Hintergründe? Und wisst ihr, das ist eine ganz heiße, sozusagen heiß umstrittene Frage. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass diese Frage auch nicht zu unterschätzen ist. Und eine Schwester, eine alte Schwester, von der ich wusste, die ich kannte jahrelang, die kam immer vor auswärts zu den Konferenzen und jedes Mal klagte sie, sie ist so in Not, in Depressionen und Not. Und Brüder haben mit ihr gebetet und so. Und dann habe ich sie mal besucht und die hat mir einiges so erzählt und sagt sie, vom Ehepartner, sagt sie, ja, der hat im Krieg, wo er so verwundet war, hat seine Seele dem Teufel verkauft. Und gesagt, wenn du mich hier rausziehst oder errettest, kannst meine Seele haben. So unvernünftig können Menschen sein. Das Beste wäre, wenn ein Mensch in Not sagt, Herr, wenn es dich gibt, hilf mir. Das ist doch das Richtige. Aber wenn das Menschen so in ihrer Not Hilfe woanders suchen und er ist tatsächlich irgendwie rausgekommen aus seiner Not, verwundert, jemand hat ihn da gefunden und rausgezogen aus diesem Kampffeld. Aber sein Leben war eigentlich später eine Hölle. Und er hat seinem Ehepartner das Leben auch zur Hölle gemacht. Und so konnte ich es verstehen. Eigentlich, das ist, die Ursachen waren da. Da waren sie. Und in diesem Fall kann manchmal wirklich ein tiefes gläubiges Gebet dem Feind einen Riegel zumachen. Und auf einmal löst sich das Ganze. Und das ist immer, wenn man ein gezieltes Gebet, das ist nicht ein Fechten irgendwo in der Luft, sondern direkt die Sache mit Namen nennen und auch widerstehen dem Teufel. Und dann ist Abhilfe da. Ja, darüber könnte man viel, das ist ein Thema für sich, ich habe das nur kurz mit eingezogen, weil ich weiß, dass viele Ehen, da gibt es auch Probleme, vielleicht auch Missverständnisse, wo auch so Ähnliches oder ganz, ganz einfach eine andere Ursache da ist. Vielleicht ganz kurz, eine ältere Schwester hat mich mal gerufen und hat gesagt, dass sie als Kind mal besprochen wurde. Hat auch gesagt, von wem. Und das lag sogar in ihrer Verwandtschaft drin. Und wir haben dann zusammen gebetet und dann die Sache vor Gott gebracht und dann ganz gezielt gebetet für diesen Fall. Dann sagt sie, auf einmal geht von mir wie ein Nebel weg. Und als ob es leichter zu atmen ist, leichter zu denken ist. Und die hat sich zu diesem Zustand gewöhnt. Die wusste nicht, dass es anders geht. Und 3 Wochen oder einige Wochen später ruft sie mich an und hat gebeten zu kommen. Und dann sagt sie, weißt du, ich habe früher immer die Botschaft gehört wie durch Watte, wie durch Nebel. Und jetzt kann ich verstehen, was ich höre. Seht mal, solche Ursachen, die stören die Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Und der Mensch kann das Wort, das für ihn ist, nicht so richtig so störenfrei zu Herzen nehmen. Und kommt in seinem Leben nicht weiter, im Glaubensleben. Und dann sagt sie, jetzt verstehe ich, was Heiligung ist. Und weit über 80, wir haben, nicht so vielleicht so weit über 80, aber wir haben dann mit ihr gebetet und sie konnte sich Gott weihen, wirklich auch ganz weihen und hat Heiligung erfahren. Das ist so wunderbar. Und dann hat sie verstanden auch, warum ihr Leben eigentlich eine Ruine ist. Warum ihr eigentlich ihr Eheleben auch eine Ruine war. Ja, diesen kleinen Fall, ich wollte eigentlich das nicht heute Abend sagen, aber ich habe es auf einmal empfunden, dass ich es doch sage, weil es sind wirklich Tatsachen. Und es ist so gut, dass auch da Abhilfe gibt. Dass Gott auch so eine Krise einfach wenden kann. Und im Falle wirklich der Krankheit, dann weiß man, Jesus ist heute der Gleiche. Er kann auch einen schlimmsten Fall oder schlimmste Krankheit heilen. Aber es ist ganz wichtig, dass man, falls er es nicht tut, dass man da nicht zerbricht, sondern dass man fragt, Herr, wozu? Und Bruder Naylor, der plagte sich 8 Jahre lang, bis auf einmal ihm Lichtblick kam von Gott, wenn Gott eine Last auflegt, gibt er doch auch Last, gibt er auch Kraft zu tragen. Und vielleicht will Gott seine Situation gebrauchen. Und ich glaube, dass dieser Bruder, der ist so vielen zum Segen geworden, durch sein Blut, durch sein Buch, das Geheimnis eines fröhlichen Herzens. Er konnte wirklich anderen eine Hilfe sein. Wenn ein Mensch die Ursache nicht findet, dann kommt es zu einer Abwärtsspirale. Und eigentlich, das geht nach diesem Schema. Zuerst kommen Sorgen, danach kommen Zweifel. Und wenn der Mensch anfängt zu zweifeln, dann wird sein Glaube geschwächt, und das ist ja Fundament. Und wenn dann die Zweifel wirklich Raum bekommen, dann wird er, wie Jakobus sagt, gleich einer Meereswoge vom Wind umhergetrieben. Und wenn er dann so wirklich wie eine Meereswoge ist, dann hat er keinen Fundament im Gebet, Glaubensgrund. Und dann kommen Ängste, Furcht. Und dann hat der Satan eine offene Tür. Und das ist nicht meine Weisheit, dass ich jetzt so das sagte. Eine Schwester ruft uns an in der Gemeinde und bedankt sich so herzlich. Sagt sie, sie ist gestoßen auf unsere Seite durch Lieder. Die hat gesagt, sie war in einer schweren Depression. Sagt er, ich war wie ein Stein. Ich konnte mich nicht freuen, konnte nicht weinen. Einfach wie Beton. Sagt sie, meine Töchter versuchten mich irgendwie wieder ins Leben zu rufen, so richtig. Es ging nichts. Und bis die ältere Tochter, die war bekehrt, die suchte nach Liedern im Internet und hat dann verschiedene Glaubenslieder runtergeladen und hat der Mutter eine CD gemacht. Und die hat diese Lieder abspielen lassen. Und dann sagte sie, und da waren irgendwie besondere Lieder dabei. Dann hat sie der Tochter gesagt, weißt du, diese Lieder, die sind irgendwie so besonders. Und dann hat die Tochter gesagt, oh, das ist da von der, das sind die Lieder der Gemeinde Gottes. Und hat eine CD gemacht, nur mit unseren Liedern. Und da hat sie gesagt, und durch diese Lieder, auf einmal, ich konnte irgendwann mitsingen. Und als ich mitsingen konnte, sagt sie, auf einmal ist dieses Eis fing an zu schmelzen. Und ich habe auf einmal wieder Zuversicht gewonnen. Und dann ging es zurück. Die Ängste fingen an zu fliehen. Und dann kam es, da die Zweifel und die Sorgen, und sagt sie, sie konnte zu Gott kommen. Wirklich, und ist wieder ein Kind Gottes geworden. Und sagt sie, und jetzt weiß ich, woher das Ganze kommt. Und sagt sie, das kommt nach diesem Schema. Nach diesem Sorgen, Zweifel, Ängste. Und ich bin so froh gewesen, dass ich jetzt lernen durfte bei dieser Schwester, die aus der Krise rauskam. Ich habe sie nie gesehen, nie gekannt, aber das Herz verbindet sich sofort, weil man merkt, das ist meine Schwester. Geht zwar, ich weiß nicht in welche Gemeinde, aber es ist wirklich gut, wenn man selber lernen kann. Weiter. Hilfe bei einem Sterbefall. Was ich eigentlich so aus Erfahrung sagen kann, ganz kurz. Pflege Gemeinschaft mit geistlichen Menschen. Verschließe dich nicht, wenn sowas kommt, sondern suche geistliche Menschen auf. Und diese Gemeinschaft, das heißt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das erleuchtet, gibt Lichtblicke der Seele. Dann suche Gespräche mit Menschen, denen du vertraust. Kommunikation. Das hilft gerade. Fülle die Lücke mit neuer Aufgabe. Suche irgendwie, wo du dich ablenken kannst, aber nicht irgendwo mit Sachen, die vielleicht dir zum Schaden werden, sondern die dir eine Hilfe sind. Im Reich Gottes oder mit guten geistigen Büchern. Mache jemand eine Freude. Und du wirst merken, wenn du jemand eine Freude machst, dann wird dir auch wirklich diese Freude kommt zurück. Und noch eins, hilf denen, die auch in Not sind. Und wisst ihr, einmal war ich so unterwegs mit Auto und es war eigentlich gar nicht weit. Ich habe einen Besuch zugesagt, 12, 13 Minuten zu fahren. Jetzt mach Radio an, auf einmal höre ich so ein, ich weiß nicht, WDR5, was dieses war, Skala oder so. Und da war eine Frau, die einmal in tiefer Not war, die ein Buch geschrieben hat. Und die sagt, sie war in äußerster Not. Die hatte schon einige Operationen am Rücken hinter sich. Und mit jeder Operation wurde es schlimmer. Und dann auf einmal ging es gar nicht. Und dann sagten die Ärzte, sie müssen nochmal operieren. Und die war schon so in Not. Und die hat gesagt, sie ist so in sich gegangen. Und der Mann wollte ihr helfen. Die Kinder, die hatte zwei Kinder, die versuchten sie irgendwie zu ermutigen. Die hat gesagt, sie war so in sich gegangen, dieses Selbstmitleid, die wollte nur sterben. Und dann wurde sie vorbereitet zur OP und wurde operiert, war so erstmal ein Eingriff, dann kam sie zurück erstmal und dann auf einmal ganz schnell kommt rein ein Sanitäter und rollt ihr Bett und sagt, ruft den Mann an und sagt, wir müssen ganz schnell ihre Frau notoperieren und wir wissen nicht, ob ihre Frau überlebt. Und die sagt auf einmal inwendig, als ob ein Schalter umgelegt wird. Die sagt, ich will leben. Und dann auf einmal, ich muss leben, ich habe ja einen Mann, ich habe Kinder. Und mit diesem ist sie dann sozusagen auch eingeschlafen, sie bekam Narkose. Und das Erste, als sie aufwacht, sofort, lebe ich noch. Ob sie jetzt im Bett ist oder irgendwo schon, wo man nicht mehr aufwacht. Ja, und dann sagte sie, sie kam zu sich, richtig so in tiefer Not, denkt nach, sieht, sie ist auf Station, war auch eine Zeit lang im Koma gewesen und jetzt merkt sie, neben ihr liegt eine Frau, die jammert. Die hat etwas an der Hand und die ist so am Klagen und auf einmal sagt sie, diese Frau, die hat zu jammern, die hat nur etwas an der Hand und sagte, ja, wissen Sie, und fängt ihr an zu erklären, sagt sie, sie war eigentlich am äußersten Ende und jetzt freut sie sich so, dass sie lebt, dass sie lebt. Und sagt sie, ich habe einen lieben Mann, der für mich so sorgt. Ich habe zwei Kinder, die für mich da sind. Es ist so schön, dass man nicht alleine ist. Und fängt an, das Gute auf einmal zu sehen und dieser Frau weiterzusagen. Und diese Frau guckt sie an, sagt sie, Moment mal, ja, ich habe ja nur die Hand. Und indem diese Frau jetzt der anderen was sagte, geholfen hat, hat sie gemerkt, eine tiefe innere Freude. Und ihr wurde selbst geholfen und sie fing an, einfach Menschen zu helfen. Und ich habe einfach, das war so ein paar Minuten unterwegs, als ich war, dann habe ich gedacht, wenn ein Mensch, der keinen Gott hat, irgendwie eine Lebensaufgabe sieht, den anderen zu helfen, aber wir haben einen Gott, der da hilft und einen Herrn, der aus dem Tod errettet, sagt das Psalm 68. Und Bruder Sonnenberg hat gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, welch eine Freude es ist, einem sinkenden Menschen wieder zum Leben helfen. Der ist mal auch so, ging auf einer Brücke und hat gesehen, da war mal ein Mensch am Ertrinken. Ich weiß nicht, wollte er sich vielleicht das Leben nehmen, aber er legte sofort den Mantel ab und warf sich ins Wasser und hat diesen Menschen rausgeholfen. Und danach, er sagt, ihr könnt euch nicht diese Freude wirklich so mitempfinden, wenn ein Mensch dem anderen zum Leben hilft. Ja, und wir sind ja diejenigen, die Leben haben. In uns diesen Lebenssamen, dieses Wort und dieses Wort weitersagen. In die dunkle Herzen hineinlegen oder Menschen, die vielleicht in Not sind. Und wir brauchen heute Beter. Und nicht nur Beter, wir brauchen Arbeiter, die da gehen und dieses Wort, dieses kommunikative Wort, das lebendige Wort weitertragen. Gott möchte auch aus euch wirklich Menschen machen, die anderen helfen. Und das ist wieder, was neues Leben wirkt, was Freude und Erfahrungen, die man weiterteilt. Und dann, wenn wir am Tisch sitzen, am Esstisch, und dann haben wir was zu erzählen, Gutes, mitzuteilen. Und dann, wenn wir am Sonntagnachmittag andere einladen, dann werden wir nicht von Welt und Zeiten, Politik und Krisen in der Welt, sondern wir werden Gutes zu haben, zu berichten, was wir erfahren haben. Und wisst ihr, wie das der Gemeinde gut tun wird? Ich glaube das. Lichtblicke, auch ganz kurz. Diese Frage, was kann eine Krise Gutes bewirken? Wir haben schon einiges gehört. Mach dir diese Frage. Was ist dabei Gutes? Hat vielleicht Gott mit mir Gedanken des Friedens? Will er mich vielleicht aufmerksam machen auf eine Untugend, die ich mitschleppe? Dass ich diese Untugend einfach lasse oder auch bekenne? Und dass wir beide als Eheleute beten? Menschen, die alles aus Gottes Hand nehmen, sind danach viel stärker. Die kommen aus der Not raus, wirklich gestärkt. Und wie ich schon sagte, die können anderen helfen. Und wenn Wunden da sind, dann brauchen wir Hilfe. Dann brauchen wir Wunder. Und wenn alles so gut geht, dann vergessen wir manchmal, so richtig zu beten oder zu Gott schreien. Oder wir die Andacht unterlassen oder es geht so irgendwie routinenmäßig. Wenn aber eine Krise kommt, oh, dann rufen wir. Und es ist ein ganz bekanntes Sprichwort, Not lehrt beten. Und Bruder Krebs hat gesagt, ach Geschwister, wenn ihr wüsstet, wie man in den Kriegszeiten gebetet hat. Die Kriegszeiten sind nicht nur Krisenzeiten, das sind eigentlich äußerste Nöte. Notzeit zeigt, dass das selbstverständliche nicht selbstverständlich ist. Wisst ihr? Das ist so. Und wenn dann manchmal so eine Krankheit kommt und vielleicht eine nicht unbedingt große Krankheit, eine vielleicht Grippe oder so schwere Grippe. Oh, danach ist so schön, wenn man wieder gesund ist, ja? Dann schätzt man es mehr. Und auch in der Ehe ist das so, wenn dann die Krise vorbei ist und Gott einem geholfen hat, dann ist es wieder, als ob die Sonne richtig scheint. Und die selbst durchgelittenen Krisenzeiten machen uns brauchbar, um anderen zu helfen. Das sind die Lichtblicke, die wir haben können. Jetzt kleine Auswege. Dankbarkeit öffnet uns Augen für das Gute. Es ist ganz oft bei mir gewesen, morgen stehst du auf, fängst an zu beten und du stehst eigentlich manchmal so. Es ist keine Kommunikation da, ja, mit Gott. Habt ihr bestimmt auch sowas gehabt. Du betest und es scheint dir, dass Gott nicht hört. Und ich gebe einen Rat. Fang an zu danken. Zu danken für das Gute, das du hast. Für das Kleine. Aufzählen Gott. Und schau auf das Kleine nicht als das Kleine, sondern nimm es groß. Und danke Gott dafür. Und das Selbstverständliche, nimm es wirklich als etwas Besonderes an. Dann, Gebet macht uns still und weckt Hoffnung. Wenn du dann wirklich so wieder diese Kommunikation hast, dann kannst du stille werden. Es heißt, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Oder hoffe auf ihn. Psalm 37, lies mal diesen Psalm durch. Da ist so viel Licht dabei. Und heißt es, und er wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Wenn man ungerecht beschuldigt wird oder sogar abgeschrieben wird, freu dich, sei stille. Gebet macht still. Und der Glaube, der gewonnene Glaube im Gebet, der kann dann Berge versetzen. Wirklich? Etwas, was im Weg steht, wo einem scheint, da komme ich nie raus. Und auf einmal öffnet dieser Glaube, dieser Senfkorn-Glaube, wirklich bahnt einen Weg und der Berg ist weg. Geduld, Glaube ist immer mit Geduld verknüpft. Das heißt, hier ist Glaube und Geduld der Heiligen. Und Jakobus sagt, und wisst, dass wenn euer Glaube rechtschaffen ist, er Geduld wirkt. Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, dass ihr vollkommen seid und ganz und keinen Mangel habt. So sagt Jakobus, Geduld macht uns einfach vollkommener. Wenn nicht gleich der Ausweg da ist, warte, sei still. Und Gott gibt Geduld und Geduld bringt dann Erfahrung und auch diese Vollkommenheit. Wisst ihr, Dankbarkeit ist gut, aber Lob ist noch besser. Wirklich dieses herzliche Lob, selbst wenn du sozusagen so tief steckst, wie Paulus und Silas im Gefängnis. Die sind im Gefängnis da gewesen, die wussten wahrscheinlich, die konnten Gott nicht verstehen. Die sind jetzt nach Europa gekommen und die haben eine Vision gesehen, wie der Mazedonier gerufen hat, kommt, hilft uns. Jetzt kommen sie, helfen da. Und Gott öffnet ihnen Türen und wirklich, es fängt so langsam an und auf einmal sitzen da im Gefängnis. Und das Interessante dabei heißt es, um Mitternacht aber. Das heißt, nicht gleich. Die mussten das alles verarbeiten. Ihre Hände und Füße waren im Stock und ihr Rücken war richtig in Striemen. Es heißt, da war Blut, da waren Schmerzen und die konnten das nicht verstehen. Und wisst ihr, da es am dunkelsten war, auf einmal, Gott macht keine Fehler. Jesus lebt. Jesus ist derselbe. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und dann fangen sie an, in dieser dunkelsten Stunde zu loben und zu preisen. Und dann reißen die Ketten. Dann kommt ein Erdbeben. Wisst ihr, diese Wände, die können nicht mehr halten. Und die Türen gehen auf. Und heißt es, nicht nur ihre eigene Bande, sondern aller Bande waren los. Das Lob, das du in solch einer Krise zu Gott bringst, das bewegt Gottes Hand. Das hören die anderen. Und die sagen, ja, wie geht das? Dieser Mensch, der so in Not ist, kann Gott loben und danken. Und ich muss doch das auch. Und das hilft auch anderen, von den Banden loszuwerden. Lob Gottes, das ist etwas Besonderes, Geschwister. Nimm das mit. In der Ehe. Probiert es aus. Und es funktioniert. So mit dieser Schwester, die sagte, diese Lieder mit tiefem Inhalt, die haben Kraft. Glaubenslieder wecken diese neue Freuden. Und es ist so schön, wenn wir Lieder singen von Herzen. Und das wirkt Freude. Ja. Und erbetete Liebe ist bester Balsam, der alles heilt. Wisst ihr? Erbetete Liebe. Und ich würde sagen, nicht nur erbetete Liebe, sondern wir müssen vergebende Liebe erbeten. Wisst ihr? Diese Begebenheit, wo Jesus steht, er sollte Gericht halten. Und vor ihm wurde eine Frau gestellt, die im Ehebruch gefangen wurde. Und jetzt, ja, Jesus soll das Urteil sprechen. Und Jesus dürfte es. Aber er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann geht einer nach dem anderen weg. Und Jesus sagt, Frau, hat dich keiner verdammt? Und sie steht so schuldbeladen, die kann wahrscheinlich gar nicht aufschauen. Sagt, nein, keiner. Die kann es wahrscheinlich selber nicht glauben. Die wartete wahrscheinlich jetzt auf Steine. Und jetzt ist keiner da. Und Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht. Wisst ihr, diese vergebende Liebe, die hilft dem anderen aufzukommen. Weil, wenn wir vergeben, vergibt auch Gott. Dass der Mensch, der wirklich in Not ist, manchmal wird er von anderen vielleicht noch runtergetrampelt. Aber wenn die Leute sich Liebe erbeten und diese Menschen aushelfen, erstmal im Gebet, aber auch erbeten Liebe, dass man ihm hilft, egal wie der Fall ist. Ja? Ich meine jetzt nicht nur dieser so ein Fall, sondern auch wie der Fall auch ist, dann diese vergebende Liebe, die kann die Krise wieder heilen. Und die Liebe, das ist ja das Band der Vollkommenheit. Es ist wirklich etwas Wunderschönes. Und das, was ich noch kurz mitgeben möchte, schau auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, aber seht mal, er hat auch gelitten und kann die Leidenden und Schwachen am besten verstehen. Und deshalb heißt es, denn worin er gelitten hat in Hebräer, kann er helfen, die gleich so leiden. Und er ist in allen Dingen uns gleich geworden. Er war Mensch. Er kann uns verstehen. Komm zu ihm. Schau auf ihn. Dann in 2. Korinther 8, Vers 9, da heißt es, der Reichste war, ja, ist um unser Willen arm geworden. Und durch seine Armut sind wir reich geworden, dürfen reich werden. Er hat Mittel und Wege. Er hat Schätze im Himmel, die uns wieder reich machen, auch an Erfahrung reich. Das ist Jesus. Dann, wie Psalmist sagte, und wenn ich schon wandelte im finsteren Tal, dann denkt Jesus, ich sehe dich nicht. Aber wir sehen ihn im Wort. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und gerade da geht der Psalmist David auf du über. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, was machen sie? Trösten, nicht schlagen. Da gerade in dieser Not trösten. Auch seine Worte trösten. Und so wie ich schon sagte, Jesus sagte, selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Das war gerade Johannes der Täufer, der konnte wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ich in meiner Lebensblüte muss im Gefängnis sein und derjenige, von dem geschrieben steht, er macht die Gefangenen frei, er kommt nicht. Und Jesus sagt ihm, die Blinden sehen, die Tauben hören, die Lahmen gehen und der Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Das ist ganz wichtig. Sag nie warum. Schau auf Jesus. Jesus lebt. Und es heißt, aufschauen auf ihn. Er erduldete das Kreuz. So tief wie er gelitten hat, hat keiner gelitten. Und wenn man dann dieses Kapitel weiter schaut, da heißt es, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Ja, die Züchtigung des Herrn, die Not, in der du bist oder so, nimm es vom Herrn an. Jesus wird helfen. Jesus wird aushelfen. Jesus wird Gnade schenken. Ja, ich hätte natürlich vielleicht hier auch fortführen können, aber ich wollte es damit zum Abschluss bringen und einfach dieses Schau auf Jesus. Und das wird zum großen Trost. Er ist der Anfänger, Vollender des Glaubens. Egal wie es hier geht, gib deine Seligkeit nicht auf. Dieses Ewige, das kann uns keiner nehmen. Und es ist so schön, dass wir einmal alle zusammen im Himmel sind, sein werden. Aber jetzt wollen wir einander auch den Himmel bereiten. Dass die Gemeinde Himmel auf Erden ist und dass die Ehe, das untereinander, wenn das wirklich von ganzem Herzen, oh, das ist wirklich ein Stück vom Paradies. Und Gott segne uns auch durch dieses Wort, dass es uns ein Trost und eine kleine Hilfe ist. Und wenn wir vielleicht gleich niederknien und beten und im Gebet Gott zu dir redet und du vielleicht eine kleine Erfahrung hast, die du weitergeben könntest. Ich weiß nicht, wie es mit zeitlich natürlich ist, die Zeit schon vielleicht fast abgelaufen, aber ja, vielleicht kannst du auch eine Hilfe sein und ein Lichtblick einem anderen, der in Not ist. Gott segne uns. Amen.